Vielen Dank für die schönen Lieder. Schön, dass ihr heute Morgen gekommen seid. Ich freue mich, diesen Vormittag mit euch zu verbringen. Ja, das funktioniert auch. Heute Morgen möchte ich euch einfach, ich sag mal, ein bisschen die Problematik aufzeigen. Und heute Abend geht es dann mehr um die Lösung. Also das ist so die grobe Einteilung. Ich möchte euch zunächst eine Frage stellen. Wie stellst du dir die perfekte menschliche Vater-Kind-Beziehung vor? Wir können da einfach jetzt was sagen. Einfach ein paar Schlagworte reinrufen. Also menschlich, ne? Menschlicher Vater. Wie wäre der, wenn der perfekt wäre? Was sagt ihr? Er hat alle auf einmal.
Sag mal ehrlich.
Ehrlich? Mhm.
Mitfühlend.
Ist doch schon was.
Verständnisvoll.
Mhm.
Liebevoll.
Mhm. Barmherzig. Ja, stimmt. Alles. Könnt noch sagen, der soll gegenseitiges Vertrauen, Liebe da sein. Der Umgang soll freundlich sein, soll voneinander lernen. Guter Vater ist jemand, der ein offenes Ohr hat, wenn man einfach mit ihm reden will, dass er dann da ist, dass er sich Zeit nimmt. Ist verständnisvoll, ist aufgeschlossen, ist ein Vorbild, kümmert sich, gibt irgendwie alles, was er hat. Genau dieses Bild gebraucht Gott, um sich selbst zu beschreiben. Gott stellt sich als liebender Gott vor. Es gibt in der Bibel eine Fülle von verschiedenen Namen für Gott und Vergleiche, die Gott ein Stück weit beschreiben sollen. Und jeder davon betont ganz bestimmte Eigenschaften. Im Alten Testament ist zum Beispiel der Begriff Vater ganz schwach verbreitet. Mein Sohn Jonathan, mit dem ich mal, das sind diese Vorträge entstanden, ich glaube 2014 oder so haben wir in Rempisgrün bei einem Jugendtag diese Vorträge mal gehalten. Und er hat geguckt, im Alten Testament gibt es etwa nur 20 Stellen, wo Gott als Vater bezeichnet wird. Im Johannesevangelium, wisst ihr, wie viel es da gibt, wo Jesus über Gott als den Vater redet? Ratet mal. 120 Mal. Im Alten Testament 20, allein im Johannesevangelium 120. Also wir sehen, was da kommt. Und heute Abend werden wir uns einige Stellen anschauen aus dem Johannesevangelium unter anderem. Und im Alten Testament gibt's andere Begriffe. Zum Beispiel der Hirte. David, der große Psalmist, beschreibt Gott als den Hirten. Das ist der, der ihn führt, der ihn erfrischt, der ihn versorgt, dem er vertrauen kann, der auf ihn aufpasst. Das ist so ein Bild, da können die meisten von uns nicht so viel mit anfangen, weil wir jetzt nicht so gewohnt sind, eine Schafherde zu haben. Ich kann natürlich damit schon was anfangen, weil mein Schwiegervater jahrelang eine Handvoll Schafe hatte und wenn der im Urlaub war, das war er oft, in seinem Rentendasein, dann habe ich mich um die Schafe gekümmert und ich kann da ein bisschen, habe da ein paar Erfahrungen gesammelt. Ich bin jetzt kein ausgewiesener Schafologe, aber ich habe ein paar Sachen verstanden, die mir dieses Bild echt nahegebracht haben. Aber eine ganz andere Dimension hat dieser Begriff von Gott als dem Vater für uns. Mit diesem Vergleich kommt Gott uns sehr nah, weil wir alle damit was anfangen können. Wir haben alle einen Vater, ob wir den kennen oder nicht. Leider kennen manche, und ich habe immer wieder Leute getroffen, die sagen, ich kenne meinen Vater gar nicht. Wir haben alle einen Vater und wir verbinden eine Menge Gefühle damit, positive und negative. Und deswegen spricht uns dieser Vergleich auch emotional irgendwie an. Und ich habe einmal einen Vortrag gehalten, da kam nachher jemand zu mir und hat gesagt, also mit dem Begriff Vater für Gott kann ich überhaupt nichts anfangen. Da sage ich, erzähl mir von deinem Vater. Sagt er, ich habe keinen Vater, ich habe einen Erzeuger, würde den nie Vater nennen. Und ich habe Gott noch nie mit Vater angeredet. Also versteht ihr, da sind ganz tiefe Verletzungen, Wunden da. Wenn man ehrlich ist, das hat ganz viele von uns oder ganz vielen von uns hat es echt große Wunden geschlagen. Und Gott als Vater, das geht irgendwie sehr tief, das rührt an den Grundfesten unseres Daseins, weil in unserem Leben der Vater eine ganz entscheidende Rolle spielt. Eben nicht nur im Hinblick auf unsere Zeugung, sondern auch im Hinblick auf unsere Identitätsfindung. Darüber werden wir noch zu reden haben, die unseren ganzen Weg, unseren ganzen Lebensweg prägt, ob wir das wollen oder nicht. Also dieser Vergleich Gott als Vater ist wirklich sehr tiefgehend, ist sehr emotional und überaus persönlich. Und damit will ich nicht sagen, dass wir alle total viel damit anfangen können, mit Gott als Vater. Aber wir können auf jeden Fall festhalten, dass der Vater, unser leiblicher Vater, unser irdischer Vater, eine ganz entscheidende Bedeutung hat für unser ganzes vergangenes, gegenwärtiges und zukünftiges Leben. Auch wenn das möglicherweise hauptsächlich negativ geprägt ist. Natürlich nicht bei allen und da bin ich sehr froh. Deswegen ist es total gut, wenn wir uns damit einfach beschäftigen. Scheint mir wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache zu sein. Jetzt möchte ich euch mal eine Frage stellen. Kennst du und erfährst du Gott als Vater? Also muss jetzt keiner was antworten, aber überlegt euch das mal ganz kurz. Wie ist es damit? Und wenn ihr sagt, weiß ich nicht, dann würde ich gern mit euch einen kleinen Vaterschaftstest machen. Und keine Angst, ich muss euch dafür kein Blut abnehmen. Ich stelle euch ein paar Fragen, wo das ganz gut rauskommt, ob ihr wirklich Gott als Vater kennt. Und das sind auch persönliche Fragen, die ihr euch selber beantworten solltet. Erste Frage, glaubst du immer, dass Gott dich liebt? Also auch in schwierigen Umständen, egal wie es jetzt gerade ist, ob es in der Ehe gut läuft oder auf der Arbeit oder mit den Kindern oder was weiß ich, glaubst du das? Ein zweiter Punkt, der sehr wichtig ist, wie abhängig bist du von der Meinung anderer Menschen? Wie reagierst du, wenn du von Menschen abgelehnt wirst? Denkst du dann immer noch, dass Gott ein Vater ist, der dich liebt? Also wisst ihr, das sind wirklich die Dinge, an denen wir das dann sehen können, wie es tatsächlich ist. Wir können viel sagen und uns vorstellen, aber da erweist sich's, wie es wirklich ist. Eine andere Frage, wodurch ist deine Beziehung zu Gott geprägt? Vor allem durch ein Leistungsdenken? Vielleicht durch ein schlechtes Gewissen, durch Minderwertigkeitsgefühle, durch Angst, durch Beschämung? Das sind wichtige Fragen, die wir uns stellen sollten. Wovon ist es geprägt? Was ist so die erste Assoziation, wenn du an Gott als Vater denkst? Eher negativ oder positiv? Und schließlich auch, wie denkst du über dich selbst? Was traust du dir zu? Hast du ein gesundes Selbstbewusstsein? Und ein gesundes, gutes Selbstwertgefühl. Und ich kann euch nicht ins Herz schauen und in die Köpfe, aber vielleicht hast du beim Nachdenken gemerkt, irgendwie ist es bei mir nicht ganz so toll bestellt, Gott als Vater. Da jubel ich nicht gleich irgendwie innerlich laut. Meine Erfahrung ist es durch viele, viele Gespräche und glaubt mir, dadurch, dass ich echt viel unterwegs bin und jemand bin, der gern mit Menschen redet und auch viele Leute auf mich zukommen. Jetzt auch in diesem Lockdown, mich haben unglaublich viele Leute angerufen oder kontaktiert und wollten mit mir reden, skypen, zoomen, was auch immer. Ich merke immer wieder, dass es sehr vielen Christen sehr schwer fällt, Gott als Vater zu erfahren oder anders ausgedrückt, aus der Gnade Gottes zu leben. Das bedeutet es auch, Gott als Vater zu kennen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, und ich möchte einige Gründe nennen, womit es zusammenhängen kann, dass das bei vielen nicht so ist. Und wenn bei dir das anders ist, dann darfst du trotzdem zuhören. Ich möchte über drei Gründe vor allem reden, womit es zusammenhängt, dass wir oft nicht so eine Beziehung zu Gott als dem Vater haben oder zu diesem gnädigen Gott. Über den ersten Punkt möchte ich am meisten sagen, negative Erfahrungen mit dem eigenen Vater. Da habe ich echt mein Erlebnis gehabt. Es war im Vogtland. Ich glaube, ich war in Kirchberg. Ich glaube, das ist, also der Kirchberg ist möglicherweise schon Erzgebirge, oder? Aber das, da waren Vogtlandgemeinden, weiß nicht, 7, 8 Jugend, also von 7, 8 Gemeinden kamen nach Kirchberg Leute zusammen. Zu einer großen Jugendstunde waren, glaube ich, 80 Leute da. Und ich habe einen Vortrag gehalten über missionarischen Lebensstil. Das ist auch so ein Thema, das mir ganz nah ist. Nach dem Vortrag kommt ein vielleicht 16-jähriges Mädchen auf mich zu. Und also ein sehr hübsches Mädchen und wollte mit mir reden und sagt, also Wolfgang, das hat mir echt gut gefallen, was du gesagt hast. Aber weißt du, ich kriege das überhaupt nicht hin mit diesem missionarischen Lebensstil. Ich mache zurzeit ein Praktikum in einem Krankenhaus und ich versage da total. Und dann hat sie noch 2, 3 andere Sachen gesagt, die sie überhaupt nicht auf die Reihe kriegt. Und ich habe sie dann gefragt, du sag mal, welche Beziehung hast denn du eigentlich zu deinem Vater? Und sie sagt, hä? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Also war ganz, ganz entsetzt. Ich sag, ich habe schon meine Gründe. Sag einfach mal. Denkt sie kurz nach und sagt, also wenn ich überhaupt eine Beziehung habe, dann würde ich sagen, eine ganz schlechte. Und ich sag zu ihr, das habe ich mir gedacht. Und sie, was? Das hast du dir gedacht? Ganz entsetzt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe mir das gedacht. Ich habe gedacht, wahrscheinlich hast du nie gehört, ich habe dich lieb oder dein Vater hat dich nie mal in den Arm genommen und hat gesagt, dass er dich toll findet. Und es ist ihr richtig unheimlich geworden, weil sie hat gesagt, genau so ist es. Ihr Vater war Ältester in der Gemeinde, nur nebenbei. Ich habe gesagt, und weißt du was? Das, was du mit deinem Vater erlebt hast, hast du auf Gott angewendet. Das höre ich einfach raus aus dem, was du sagst und denkst, du bist einfach ein Versager auf ganzer Linie, weil du nie eine Bestätigung irgendwie gekriegt hast. Und sie war richtig, also das hat ihre Aufmerksamkeit dann gekriegt. Und ich habe gesagt, möchtest du wissen, wie Gott, der Vater, über dich denkt? Hat sie gesagt, gerne. Dann haben wir uns zusammen hingesetzt, haben die Bibel aufgeschlagen. Ich habe ein paar Bibelstellen mit ihr angeschaut, die sehr deutlich machen, dass Gott uns wirklich liebt und dass sie wertvoll ist in Gottes Augen als Gottes Kind. Habe ihr noch 2 Buchtipps gegeben und meine E-Mail-Adresse. Und 4 Wochen später habe ich eine Mail bekommen. Also ich habe mich selten über eine Mail so gefreut. Sie sagt, Wolfgang, ich habe diese ganzen Bibelverse mir nochmal angeguckt. Den einen Bibelvers hat sie sich auf ihren Geldbeutel geschrieben, dass sie den immer vor Augen hat. Den anderen hat sie sich im Bad aufgehängt. Also das habe ich dann später mitgekriegt. Und sie sagt, es ist so viel Gutes passiert seit unserem Gespräch. Ich habe diese beiden Bücher auch gelesen. Und ich bin, also die ist richtig explodiert geistlich. Und die war total verunsichert. 4 Jahre später bin ich mit meinem Sohn Jonathan, was ich vorhin erwähnt habe, im Vogtland, zu diesem Seminar Gott als Vater erfahren. Und ich erzähle in dem ersten Vortrag von diesem Mädchen. Und ich habe irgendwie den Kontakt verloren gehabt zu ihr. Also ohne Namen zu nennen. Nach dem Vortrag kam eine junge Frau auf mich zu, die war inzwischen 20. Und hat gesagt, Wolfgang, kennst du mich noch? Ich sag, klar kenne ich dich noch. Ich sag, du hast vorhin von mir erzählt, gell? Ich sag, ja. Sag, ich würde dir gerne erzählen, wie es bei mir weitergegangen ist. Darf ich dir das erzählen? Ich sage, natürlich, ich freue mich in der Mittagspause. Dann haben wir in der Mittagspause eine halbe, dreiviertel Stunde geredet. Sie hat mir ein Lied vorgespielt, das sie über diese ganze Problematik gemacht hat mit Gitarre. Das hat mich total bewegt. Und dann hat sie was gesagt, weißt du was, am liebsten würde ich das nachher mal öffentlich erzählen, was ich erlebt habe. Und das hat mich umgehauen. Dieses Mädchen, die wäre nicht in der Lage gewesen, 4 Jahre vorher vor 5 Leuten irgendwas Persönliches zu erzählen, weil sie vollkommen verunsichert war. Und jetzt will sie sich vor 500 junge Leute hinstellen und was ganz Persönliches aus ihrem Leben erzählen. Und ich habe gestern die Aufnahmen im Auto nochmal angehört von damals und da war auch ihr Zeugnis dabei. Ich habe gedacht, das ist echt der Hit. Inzwischen ist sie verheiratet, hat ein Kind, ich habe guten Kontakt zu ihr und ich will vielleicht irgendwann mal so ein kleines Büchlein machen über Gott als Vater und da wird ihr Zeugnis auch dabei sein. Sie hat sich inzwischen auch versöhnt gehabt mit ihrem Vater, hat ihm vergeben, sie hat eine neue Beziehung gekriegt und es hat sich so viel Gutes getan. Aber ihr schräges Vaterbild hatte sie ganz negativ beeinflusst in Bezug auf ihr Gottesbild. Szenenwechsel, wir sind in Nordrhein-Westfalen, vielleicht vor, keine Ahnung, 6 Jahren. Ich bin bei einem Ehepaar zu Gast, die ich nicht kannte und die mich nicht kannten. War zu einem Seminar dort über, ich glaube, es ging um die Liebe Gottes, da habe ich auch ein Seminar drüber. Dieses Ehepaar, die waren vielleicht Mitte 60. Ich komme da zum Abendessen hin und die Frau sagt beim Abendessen, also das tut mir total leid, Herr Wolfgang, die Kartoffeln sind leider total verkocht. Das Gemüse ist leider salzig geworden und das Fleisch ist leider viel zu hart. Ich denke, okay. Und dann geht es irgendwie so weiter, bevor wir ins Gemeindehaus gefahren sind, waren noch, also bestimmt 3 Situationen, wo sie sich irgendwie runtergemacht hat. Ja, wir sind dann ins Gemeindehaus gefahren, ich habe einen Vortrag gehalten, dann waren wir daheim, haben uns noch hingesetzt, haben noch ein paar Nüsschen gegessen und was getrunken. Und dann habe ich zu ihr gesagt, sag mal, was hast denn du für ein Problem? Und sie sagt, wie meinst du das für ein Problem? Und dann hat ihr Mann geantwortet für sie. Und dann habe ich gesagt, ich meine, was hast denn du für ein Problem? Und dann hat wieder ihr Mann geantwortet. Wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich habe gesagt zu dem Mann, würdest du was ausmachen, mal rauszugehen? Ich würde gerne mit deiner Frau allein reden. Du musst keine Angst haben, Wolf, das mache ich nicht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich habe den Eindruck, dass du echt ein Problem hast, weil seitdem ich euer Haus betreten habe, hast du dich nur runtergemacht. Mich würde wirklich interessieren, was hast du in deiner Kindheit gehört? Was waren das für Botschaften, die dein Leben geprägt haben? Was hast du zum Beispiel von deinem Vater gehört? Das hat sie sofort gewusst. Also versteht ihr, die Frau war Mitte 60. Sie hat gesagt, das kann ich dir sagen. Die eine Botschaft war, du bist echt komisch. Es hat sich herausgestellt, dass sie hochsensibel war, weil ich selber mit einer Frau verheiratet war, die hochsensibel war, bin ich für dieses Thema sensibilisiert. Sie war einfach hochsensibel, also ne, das ist so eine Beschreibung von einem Menschen, der einfach ein bisschen anders tickt. Und das hat ihr Vater als komisch bezeichnet. Aber das war nicht die einzige Botschaft. Die andere Botschaft war, weißt du bist zu dumm, einen Eimer Wasser umzuschütten. Das war die andere Botschaft, die sie gehört hat von ihrem Vater. Ist es nicht furchtbar? Und wisst ihr, was sie geglaubt hat über sich mit 65 Jahren? Genau das. Ich bin zu dumm, Kartoffeln zu kochen. Ich bin zu dumm, ein Gemüse nicht zu versalzen. Und ich bin zu dumm, Fleisch richtig zu kochen, dass es nicht so hart ist. Ich kriege nichts auf die Reihe. Es hat mich tief erschüttert. Aber das Zeugnis von dieser Frau wird auch in dem Büchlein stehen. Erst vor 4 Wochen hat sie den zweiten Entwurf geschickt. Ich habe gesagt, sie soll einfach noch ein bisschen ausführlicher schreiben. Also es kann was verändert werden, wenn man anfängt, richtig zu denken. Vor ungefähr 10 Jahren hat mir meine Tochter Linda dieses kleine Büchlein, das hier auf dem Büchertisch liegt, Mach mich stark fürs Leben, in die Hand gedrückt und hat gesagt, Papa, das musst du unbedingt mal lesen. So ein kleines, ich bin ein Leser, ein kleines Buch, dünn. Ich brauche etwa 35 Minuten, das zu lesen. Wenn ich es vorlese, brauche ich 50 Minuten, das habe ich oft gemacht. So auf Studienreisen nach Israel oder Griechenland oder Türkei im Bus, ja, da können die Leute nicht weg. Da bin ich ans Mikrofon und habe dieses Buch vorgelesen. Dadurch haben es ein paar hundert Leute schon mitgekriegt. In diesem Buch beschreibt der John Eldridge, dass die Väter maßgebend sind für die Identitätsfindung ihrer Kinder oder für die Identität. Er beschreibt es sehr überzeugend, dass Kinder mit ganz bestimmten Fragen zu ihrem Vater kommen und die beantwortet haben wollen. Wisst ihr was, Jungs, welche Frage die auf dem Herzen haben, mit der sie zu ihrem Vater kommen? Was denkt ihr? Wollt ihr mal raten? Oder mal überlegen? Diese Frage, Bin ich wirklich ein Mann? Kann ich es packen, wenn es drauf ankommt? Habe ich das Zeug zu einem ganzen Kerl? Wir stellen Jungs diese Frage und kommen damit irgendwie zu ihrem Vater. Also versteht ihr, die machen es nicht genau so, aber die stellen diese Frage halt in ihren Worten. Und wenn ein Vater richtig gut drauf ist, dann sagt er zu seinem Jungen, ja, ich glaube daran, dass du es mal echt packst. Ich glaube, dass du das schaffst. Ich glaube, dass du mal ein toller Mann wirst. Es gibt auch andere Antworten. Es gibt andere Antworten. Du hast zwei linke Hände. Du kriegst überhaupt nichts auf die Reihe. Meine Güte, wie du dich immer anstellst. Du bist echt eine Schande. Das sind Antworten, die total tief reingehen. Mädchen stellen eine andere Frage. Ihr Frauen, sagt mir, welche Frage? Ihr wisst es alle. Sag's mal. Sieglinde, bitte. Lass mich nicht hängen. Wer will's sagen? Ganz genau. Das haben alle gedacht, ich weiß es schon. Also es ist, John Eldridge drückt es so aus, siehst du mich und bist du bezaubert von dem, was du siehst? Bin ich schön? Und es ist einfach so, da gibt's was weiß ich, das achtjährige Mädchen hat ein neues Kleidchen gekriegt und tanzt vor ihrem Vater und sagt, schau mal Papa, ich habe ein neues Kleid. Und wenn der dann sagt, schon wieder so einen neuen Fummel, hat er deine Mutter gekauft, hat er nichts anderes zu tun. Versteht ihr? Oder irgendwie sowas. Du hast doch schon genug Klamotten. Oder das ist zu kurz oder zu lang oder das ist zu gelb oder zu grün. Versteht ihr? Das ist eine Aussage, über die sich Väter oft nicht viel Gedanken machen. Was schlimm genug ist. Das kann echt verheerend sein. Wenn einfach die Frage dahinter steckt, siehst du mich? Und bin ich schön für dich? Und wenn Töchter diese Frage nicht von ihrem Vater gut beantwortet bekommen, dann sind sie überhaupt Kinder, dann sind sie oft ein Leben lang total verunsichert über ihre Identität und wissen nicht, wer sie sind. Und die Folgen sind oft gravierend. Nee, die sind immer gravierend. Es gibt Statistiken darüber, die sagen, bei Teenagern, bei Mädchen, Teenager-Mädchen, die oft ihren Partner wechseln, also die alle 3 Monate einen anderen Freund haben, dass das fast immer daran liegt, dass ihre Väter abwesend sind. Abwesend in dem Sinn, dass sie entweder die Familie verlassen haben oder auch abwesend, weil sie den ganzen Tag auf der Arbeit sind oder auch abwesend, dass wenn sie daheim sind, vor ihrem Laptop sitzen oder Sport schauen oder irgendwas machen, was nichts mit den Kindern zu tun hat. Und dann schmeißen sich Mädchen jedem Jungen an den Hals, weil sie männliche Bestätigung kriegen wollen, die sie eigentlich von ihrem Vater kriegen sollten. Und es ist echt eine Katastrophe. Also Väter haben einen ganz großen Einfluss auf das Leben ihrer Kinder. Mütter natürlich auch. Also für die Bindungsfähigkeit spielen die Mütter eine ganz, ganz große Rolle. Also es ist gar keine Frage. Das gehört irgendwie auch total zusammen. Aber manche sprechen von der vaterlosen Gesellschaft in unserer Zeit und ich glaube echt, dass das stimmt. Wie viel alleinerziehende Mütter gibt es, wo die Kinder von klein auf ohne Vater aufwachsen oder wo die Mutter ständig neue Partner hat? Was meint ihr, was das mit einem Kind macht? Es geht auch anders. Gott, der Vater im Himmel, der zeigt uns, wie es eigentlich gehen sollte. Und es ist so eine Stelle, da bin ich durch dieses Buch draufgestoßen, wo ich wirklich nicht daran gedacht hatte, aber was ich seit 10 Jahren, wo ich wirklich zutiefst davon überzeugt bin, dass das was ganz Entscheidendes ist. Als der Herr Jesus am Anfang seines öffentlichen Dienstes sich hat taufen lassen, was hat Gott, der Vater, über ihn ausgesprochen? Sagt mir, das kennt alle die Stelle. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und John Eldridge sagt, und ich kann das total gut nachvollziehen, Gott, der Vater, spricht Identität in das Leben seines Sohnes. Er sagt ihm, wer er ist. Und wisst ihr, was nach der Taufe, direkt nach der Taufe kommt, was passiert da mit Jesus? Er wird versucht in der Wüste. Von wem wird er in die Wüste geführt? Vom Heiligen Geist. Und dann kommt der Teufel. Und was sagt der? Sagt's mir. Ja. Wenn du Gottes Sohn bist. Wisst ihr, was das heißt? Wenn das wirklich stimmt. Wenn du Gottes Sohn bist, er stellt genau das in Frage. Dann mach was Tolles, dass du dich irgendwie anderen beweist. Mach was Großes, mach ein Wunder, lass es richtig krachen, damit du dich selber irgendwie groß machen kannst. Und Jesus lehnt es ab. Wie gut, wie gut. Aber was der Vater hier macht, indem er das ausspricht, er sagt, du bist mein ganzer Stolz, du machst deine Sache großartig, ich freue mich total über dich. Ich hab dich lieb. Auf dir ruht mein Wohlgefallen. Und wie gesagt, das sagt der Vater am Anfang des öffentlichen Dienstes. Jesus hat bis zu dem Zeitpunkt nichts Besonderes gemacht, außer vermutlich seinem Vater bei seinem Bauhandwerk geholfen. Also sind noch keine Wunder passiert. Das war nicht die Bestätigung für irgendeine Leistung. Es war einfach, weil er sein Sohn ist. Ich habe mal, als unser Jonathan, als die erstes Kind bekommen haben, den kleinen Pepe, da war der Pepe vielleicht 3 Monate alt. Und da bin ich mal, also wir haben nebeneinander gewohnt viele Jahre, bin ich mal zu ihm hin und der Jonathan hat den Pepe auf dem Arm gehabt, so ein kleines Würmchen, und hat gesagt, Pepe, du bist der Allerbeste. Und ich habe nachgedacht. Ich habe gedacht, warum ist der Pepe der Allerbeste? Also was er bis jetzt gemacht hat, also in den ersten 3 Monaten war, er hat ziemlich viele Windeln Folge, Punkt, hat ihnen ziemlich viele schlaflose Nächte bereitet und hat mächtig geschrien. Also süß geguckt hat er ohne Frage, wenn er wach war. Aber ich habe gedacht, das ist so interessant. Er sagt, Pepe, du bist der Allerbeste. Wisst ihr, warum? Warum hat er das gesagt? Weil sein Sohn ist. Er war begeistert, weil sein Sohn ist. Und ich habe gedacht, genau so muss es sein. Nicht in Bezug auf Leistung. Leider versagen viele Väter genau an dem Punkt. Und soll ich euch was sagen? Ich habe selber versagt. Als unser ältester Sohn David so zwischen seinem 11. und 15. Lebensjahr war, fand ich ihn unerträglich. Er war in der falschen Schule, er war im Gymnasium, er hätte woanders sein sollen und hat sich da einfach schwer getan. Und Latein war überhaupt nicht sein Lieblingsfach. Und als er so 13 war, ich habe zu meiner Frau gesagt, ich muss ihm helfen, sonst fällt er durch. Und dann haben wir halt Latein gelernt zusammen und er hat sich nichts sagen lassen. Ich habe gesagt, David, das hast du falsch übersetzt. Da hat er vielleicht ein halbes Jahr Latein gehabt. Ich habe 7 Jahre in der Schule Latein gehabt und war der wirklich gut. Also das als Hintergrund. Und er sagt, nee, das ist richtig. Ich sage, nee, den Satz hast du falsch übersetzt. Du hast die Worte benutzt, aber du hast was anderes erzählt. Er sagt, nein, das ist richtig. Ich sage, sag mal, spinnst du? Ich weiß es wirklich besser. Entschuldigung, aber ich weiß es. Nein, das stimmt nicht. Und dann hat sich das so hochgeschaut, könnt ihr euch vorstellen. Dann ist er aufgestanden, ist raus, Wohnzimmer, wumm, die Tür zugeschlagen. Ist hoch in sein Zimmer, ich bin ihm nach, voller Ärger. Hab ihn irgendwie erwischt, hab ihm mal auf den Rücken irgendwie so Klaps gegeben. Und dann standen wir uns gegenüber und ich habe gesagt, sag mal, was hast denn du für ein Problem? Und dann hat er mir was gesagt. das hat mich, er hat gesagt, ich will, dass du mich ehrst. Und dann habe ich gesagt, was? Was soll ich? Ich soll dich ehren? Sag mal, bist du total durchgedreht? Du hast doch auch schon in der Bibel gelesen. Weißt du nicht, dass die Kinder die Eltern ehren sollen? Sag mal, du bist doch total durchgedreht. Und habe ihn mit Verachtung stehen lassen. Und dann lese ich ein paar Jahre später dieses Buch von John Eldridge, Mach mich stark fürs Leben. Und ich sage, du Idiot. Also zu mir. Und diese Szene ist mir eingefallen. Und der David hat es unglücklich ausgedrückt. Aber was er sagen wollte ist, Papa, du machst mich immer nur runter. Du sagst nie was Positives über mich. Ich ertrage das nicht. Und das hat er mir sagen wollen. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin schnurstracks zu ihm hin und habe gesagt, David, wir müssen unbedingt reden. Und habe gesagt, es tut mir so leid, dass ich dir das in diesen Jahren echt versagt habe. Meine weise und kluge Frau hat mir in der Zeit immer gesagt, Wolfgang, du musst dem David auch mal, du machst den nur runter, du sagst nur negative Dinge. Du musst ihm mal was Positives sagen. Und wisst ihr, was ich gesagt habe in meiner Arroganz? Ich würde es machen, wenn es was Positives gäbe. Furchtbar, ich schäme mich dafür im Nachhinein, wirklich. Es war einfach nicht in Ordnung. Aber es ist so gut, dass man sich bei Kindern entschuldigen kann. Bei den anderen beiden habe ich mich auch entschuldigt für Dinge, die nicht gut gelaufen sind, als ich das verstanden habe, was meine Aufgabe gewesen wäre. Ein paar Jahre später hat er David geheiratet und hat mich gebeten, die Moderation zu machen bei seiner Hochzeit. Und das fand ich wirklich als eine besondere Ehre. Und ich durfte dann vor 300 Leuten sagen, David, ich bin total stolz auf dich. Du bist echt ein ganz großartiger junger Mann und ich glaube, dass du ein richtig guter Ehemann und wenn ihr Kinder mal haben werdet, ein richtig toller Vater sein wirst. Und es tut mir leid, dass ich dir in deinen Teenagerjahren, dass ich dich einfach nicht richtig behandelt habe. Und da haben plötzlich ganz viele Leute ihre Taschentücher rausgezogen. Also das ist die eine wesentliche Sache. Die anderen zwei Gründe nenne ich ganz kurz, warum es Leuten schwerfällt, Gott als Vater zu erfahren. Negative Erfahrung in Gemeinden. Wenn du in Gemeinden gewohnt bist, Gott als den strafenden Gott, der nur darauf wartet, dass du irgendwas falsch machst. Also ich bin in der katholischen Kirche aufgewachsen, da war genau das mein Gottesbild. Gott wartet nur darauf, dass ich irgendwas falsch mache, damit er eine reinhauen kann. Das war meine Vorstellung von Gott. Aber in vielen christlichen Gemeinden gibt es auch diese Vorstellung. Du musst einfach powern, du musst immer was machen. Du musst immer was für Gott machen. Du musst dich voll reinhängen und so. Und wenn du genug Leistung bringst, dann ist Gott zufrieden mit dir. So, da ist Gott dann eher der strenge Polizist oder der fordernde Arbeitgeber und nicht der liebende Vater. Und ein dritter Grund, der liegt einfach in unserer Leistungsgesellschaft begründet. Da gibt's einfach Anerkennung nur für Leistung. Du musst was leisten. Und es geht so weit, also das geht schon im Kindergarten an. Der Jonathan, der ist Erzieher von Beruf und der hat mir Sachen aus dem Kindergarten erzählt, wo du sagst, das geht mit den Dreijährigen geht es schon los. Die müssen schon Leistung bringen. Unglaublich. Und du denkst einfach irgendwann, okay, ich leiste, also bin ich. In Abwandlung dieses philosophischen Spruches, ich denke, also bin ich. Ja, vielleicht hast du festgestellt, das ist bei dir auch, also vielleicht der eine oder andere, dass es bei euch auch nicht so ganz gut gelaufen ist und dass du vielleicht da eine Wunde gespürt hast in deinem Herzen, hast an Verletzungen gedacht von irgendwelchen Menschen. Es muss nicht notwendigerweise der Vater gewesen sein und du überlegst, wie du damit umgehen sollst mit diesen Wunden. Ja, vielleicht sagst du auch, gilt alles für mich nicht, wunderbar, preis den Herrn, wirklich, ich freue mich für dich. Aber da bist du echt eine Ausnahme. Aber wenn du gemerkt hast, das sind Wunden da, dann hast du zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, du kannst diese Verletzungen ein Leben lang mit dir rumtragen und die hegen und pflegen und es dir in einer Opferrolle total gemütlich machen, total gut einrichten. Ja, du, immer bist du, also immer wollen alle, sind alle gegen dich. Und mir geht's ja so schlecht. Ich wurde ja so ungerecht behandelt. Und wenn 5 Leute am Tisch sitzen, ich kriege ganz bestimmt zuletzt mein Essen. Immer geht's auf mich. Ich bin immer an allem schuld. Kennst du solche Leute? Also ich kenne eine Menge solcher Leute, die immer denken, sie kommen zu kurz. Immer. Und kommen nicht da raus. Die sind 50 und 60 Jahre alt und die sind in dieser Opferrolle. Ich kriege immer alles ab. Keiner liebt mich. Und überhaupt. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit. Du kannst, du darfst vergeben. Deswegen möchte ich jetzt die restliche Zeit noch benutzen, um einfach darüber zu reden, über Heilung von emotionalen Wunden. Und diese Gedanken, die ich jetzt sage, die habe ich übernommen aus einem Buch von Floyd McLuhan. Das heißt, das Vaterherz Gottes. Und er zählt 7 Schritte auf, die ich echt richtig gut finde. Und ich will die kurz euch nennen. Als großes Bild, es geht letztlich um Vergebung und um Buße. Und Buße ist das Wort für Andersdenken, Neudenken, die Gedanken Gottes zu denken. Also das sind die 2 wichtigen Dinge und die sind halt jetzt ein bisschen spezieller ausgeführt. Der erste Schritt ist, gesteh dir ein, dass du Heilung brauchst. Wenn du deine Not nicht zugibst, wenn du die einfach wegrationalisierst oder sagst, ja, ich kenne Leute, denen ging es noch viel schlechter als mir, so schlimm war es ja gar nicht, das hilft dir gar nicht. Und wir sind, glaube ich, echt oft gut da drin, das zu machen. Wenn du in der Vergangenheit Ablehnung erlebt hast, dann sollte diese Haltung nicht dein ganzes Leben bestimmen. Du solltest nicht diese Opferrolle einnehmen. Du kannst da rauskommen und sei ehrlich vor Gott und öffne dich am besten an anderen Menschen, wenn du einen guten Freund oder eine gute Freundin hast. Versuch das mit jemandem zu besprechen, der dich kennt und der für dich ist. Es ist total wichtig, dass wir erlebte Verletzungen nicht kleinreden und nicht unter den Teppich kehren. Wisst ihr, der Teppich, der wölbt sich irgendwann so auf, dass du unweigerlich darüber stolperst und vielleicht andere Leute auch. Ein 2. Punkt, bekenne deine negativen Gefühle. Och, ich habe keine negativen Gefühle. Viele Menschen haben negative Gefühle in ihrem Herzen angestaut und gestehen sie sich nicht ein. Aber du musst diese Gefühle auspacken, um das Problem zu lösen. Lest zum Beispiel mal die Klagepsalmen. Ich weiß nicht, ob ich das gestern erwähnt habe, aber in meiner Trauerzeit, ich habe in der Zeit, wo das mit meiner Frau war, ein halbes Jahr vorher schon jeden Tag in den Psalmen gelesen. Und ich bin dann einfach bei den Klagepsalmen, habe ich mich total verstanden gefühlt. Bei den Klagepsalmen, da packen die Psalmisten ihre Gefühle aus und breiten die vor Gott aus. Ihre Verzweiflung, ihre Wut, ihren Ärger, ihren Schmerz, breiten sie vor Gott aus. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist negative Gefühle, ich habe keine. Kennt ihr Billy Graham? Ich habe vor einer Woche auf YouTube ein Interview gehört von seiner Tochter Ruth. Das ist eine Frau, die ist vielleicht so alt wie ich. Und sie hat irgendwie ein bisschen über ihre Eltern erzählt und hat auch ein Buch darüber geschrieben. Sie hat gesagt, mein Vater war wirklich ein ganz, ganz toller Mann. Er war mein Held, aber er war nie da. Und diese Frau ist 4-mal verheiratet und 4-mal verheiratet gewesen und 4-mal geschieden. Und sie hat ihr Leben reflektiert und sagt, ich habe mich einfach letztlich verlassen gefühlt. Und das sagt sie nicht im Vorwurfsvoll, sie beschreibt es einfach. Und als Mädchen war sie manchmal richtig wütend, dann ist sie zu ihrer Mutter gekommen mit ihrer Wut und ihre Mutter hat gesagt, du darfst nicht wütend sein, man ist nicht wütend. Das ist böse, wenn man wütend ist. Was machst du denn, wenn du tatsächlich wütend bist, aber du hörst dann, du darfst nicht wütend sein? Das ist ein Problem. habe ich gedacht, das ist so ein großes Problem. Ja, also versteht ihr, wir müssen an die richtige Stelle gehen mit unserem Ärger. Wir dürfen zum Kreuz kommen damit. Dazu fordert uns unser Gott auf. Und wenn wir unsere Emotionen zulassen, wir müssen ja dabei nicht stehen bleiben, aber die Bibel verbietet uns nicht Ärger. Wisst ihr das? Wenn ihr zornig seid, wie heißt es dann? Dann sündigt nicht. Also wir dürfen zornig sein. Es gibt auch einen gerechten Zorn auf Dinge, die einfach nicht gut sind. Das dürfen wir. Aber die Grenze ist schmal, dass wir sündigen. Aber es gibt die Möglichkeit, heiligen Zorn zu haben. Unser Herr Jesus hatte auch an manchen Stellen einen heiligen Zorn. Zum Beispiel, als er die Händler aus dem Tempel rausgetrieben hat. War das keine Emotion? Natürlich. Gott hat uns mit Emotionen gemacht. Unsere Emotionen sind nicht per se irgendwie schlimm. Die zeigen, die sind Indikatoren, dass irgendwas nicht passt. Und dann müssen wir damit umgehen. Also ich denke, ich habe den Punkt klar gemacht. Der dritte Schritt ist, vergib denen, die dich verletzt haben. Wie lange habe ich Zeit? Olaf, kannst du mir das kurz sagen?
Ja.
Nur ja?
Auf der Zielgeraden.
10 Minuten? 5 Minuten.
6.
Wir denken oft, also ihr kennt euch alle aus mit Vergebung und trotzdem merke ich immer wieder, manche Leute sagen, vergeben heißt, ich muss es vergessen. Das ist Quatsch. Vergeben heißt, ich muss sagen, es war gar nicht so schlimm. Das ist noch größerer Quatsch. Vergeben heißt, ich benenne etwas ganz konkret. Du hast mir so und das angetan und genau das vergebe ich dir. Wenn du die Schuld nicht beim Namen nennst, dann kannst du sie auch nicht vergeben. Und Vergebung ist ein Prozess, es ist selten ein einmaliger Akt. Und Vergebung ist eine Entscheidung und nicht in erster Linie ein Gefühl. Und das fand ich gut, das hat diese Ruth Graham auch erzählt, die Tochter von Billy Graham. Sie sagt, in diesem Vergebungsprozess war ihr das so wichtig, sie hat es verstanden. Es ist einfach eine Entscheidung, die ich treffen kann und nicht in erster Linie ein Gefühl. Ich könnte euch da jetzt eine Geschichte erzählen, aber aufgrund der Zeit mache ich es nicht. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Soll ich sie doch erzählen? In unserer Gemeinde, also ihr habt's nicht anders gewollt. In unserer Gemeinde war mal ein Mann, mit dem ich eine sehr enge Zweierschaft hatte. Als der in die Gemeinde kam, hat er Eheprobleme gehabt und mit seinen Kindern und hin und her. Ich habe mich seiner angenommen und ich habe mich total geöffnet für ihn. Und irgendwann habe ich was gesagt, was ihm nicht gepasst hat. Und dann war ich sein Feind. Und das war ein Mann, ob ihr das glaubt oder nicht, war kein Deutscher, ist ja egal. Er hat in 3 Kriegen gekämpft, also der war so ein Elitesoldat in seinem Leben irgendwann. Hat in Bosnien gekämpft, im Irak und in Somalia. Und der hat was von Kriegsführung verstanden und der hat mich danach versucht, total fertig zu machen. Ist zu allen möglichen Leuten gegangen und hat mich schlecht gemacht, weil ich ihm was gesagt habe, wovon ich echt überzeugt war. Es war gar nicht so was Großes, der wollte mich einfach kaputt machen. Strategisch, zielgerichtet. Irgendwann hat er die Gemeinde verlassen sonst. Also das war einfach total schwierig und es haben ihm nicht alle Leute geglaubt. Ich wusste, dass ich dem Mann vergeben muss. Aber wisst ihr, ein halbes Jahr, wenn ich nur seinen Namen gehört habe ich feuchte Hände gekriegt, einen roten Kopf und ich habe ein bisschen gezittert. Wirklich, das ist jetzt nicht übertrieben. Und ich habe so einen Groll irgendwie empfunden in meinem Herzen, aber ich habe zu Gott immer wieder gesagt, ich will vergeben, ich will diesem Mann vergeben. Aber es kamen immer wieder diese Gefühle auf. Und eines Tages, als ich in der Gebetszeit war, war mir so, als ob Gott irgendwie in meinem Herzen mir deutlich macht, dass ich diesen Mann segnen soll. Und ich habe mit Gott gerungen und habe gesagt, das kannst du jetzt echt nicht meinen. Und so eine, wisst ihr, so eine leise Stimme im Herzen, also ich habe keine Stimme gehört, aber dieser Gedanke, ich möchte, dass du diesen Mann segnest. Bitte mich, dass ich ihn segne. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe das gemacht. Und es hat sich angefühlt wie Sterben. Es hat mich alles gekostet. Aber wisst ihr, was auch passiert ist? Als ich gesagt habe, lieber Vater, ich möchte, dass du diesen Mann und seine ganze Familie segnest, war ich frei davon. Das war für mich der Wendepunkt. Ich konnte danach seinen Namen wieder hören, ohne dass ich gezittert habe. Es war für mich irgendwie gelaufen. Und wenn irgendwie negative Gefühle aufgekommen sind, dann habe ich gesagt, Herr Jesus, ich habe ihm vergeben, ich übergebe ihn dir. Ich habe irgendwann mal das Zitat gelesen, wenn du vergibst, änderst du nicht die Vergangenheit, du veränderst die Zukunft. Und vielleicht könnt ihr euch das merken, es ist wirklich wahr. Und in der Bibel werden wir aufgefordert, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Also die einzige echte Motivation, irgendjemanden zu vergeben, ist, dass ich selber Vergebung erlebt habe von Gott. Wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir vergeben hat, will ich dir vergeben. Der vierte Schritt ist, empfange Vergebung. Bitte Gott auch um Vergebung für die Dinge, die bei dir nicht gut gelaufen sind. Selbst wenn du ein Opfer bist, bin ich sicher, dass du in deinen Reaktionen auch Dinge getan hast, die falsch waren, die Bibel Sünde nennt. Und dafür kannst du die Vergebung Gottes in Anspruch nehmen. Und wenn du demütig vor Gott kommst, dann gibt er dir ganz viel Gnade, das verspricht er dir. Und dann gibt's wirklich, dann fängt der Heilungsprozess an, wo du das machen kannst. Und wenn du weißt, dass Gott dir vergeben hat, weil er das in seinem Wort sagt, dann bitte ich dich, dass du dir selbst auch vergibst. Manche Leute quälen sich damit und sagen, ich weiß, Gott hat mir vergeben, aber ich kann mir nicht vergeben. Ist es geistlich? Der fünfte Schritt ist, empfange die Vaterliebe Gottes. Wir haben eine Leere in unserem Herzen, die nur Gott füllen kann. Und er will durch seinen Heiligen Geist, das lesen wir in Römer 5,5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Empfange diese Liebe, lass sie zu in deinem Herzen. Komm zu Gott mit Lobpreis, mit Dank, komm in seine Vorhöfe, wenn man so will. Und das kann dir, wenn du in seiner Gegenwart bist, kann ganz viel einfach wegschmelzen an Bitterkeit und kann eine verkrustete Seele irgendwie wieder lebendig machen. Wir müssen nicht darauf warten, bis wir entsprechende Gefühle haben, um Gott anzubeten. Das kannst du echt machen. Der sechste Schritt, bin gleich fertig, denke Gottes Gedanken. Denke einfach das, was Gott über dich denkt. Und das ist Buße tun, neu denken, anders denken, mein Denken verändern lassen von Gott. Wie es in Römer 12, Vers 2 mal heißt. Lasst euer Denken beständig von Gott verändern. Denke Gottes Gedanken. Wenn Gott zu dir sagt, du bist wertvoll in meinen Augen, dann sag du nicht, ich bin nichts wert. Verstehst du? Wenn du sagst, wenn Gott zu dir sagt, dass du sein geliebtes Kind bist, dann sag du nicht, mich liebt keiner. Ich bin's nicht wert, dass man mich liebt. Sondern lass es zu. Denke Gottes gute Gedanken. Und der siebte Schritt ist, halte durch. 90% des Erfolgs liegen da drin, dass du eine Sache wirklich beendest. Durchhalten beinhaltet zwei Aspekte. Einerseits bedeutet es eine Verpflichtung unsererseits. Wir gehen diesen Weg, wir geben nicht auf. Und andererseits das Vertrauen zu Gott, dass er dir hilft, diesen Weg zu gehen. Dass Gott dieses Werk, das er in dir begonnen hat, auch vollenden wird. Das hat er nämlich versprochen. Und wenn du wieder mal versagst, dann darfst du mit deinem Versagen zu Gott kommen. Und ich will noch kurz die Kehrseite nennen. Wenn dir was Schlimmes angetan wurde und du nicht vergibst, dann ist es so, als wenn du in einem Gefängnis, in einem Käfig eingesperrt bist. Du achtest darauf, dass die Tür schön geschlossen bleibt, Der andere Mensch, denkst du, der dich verletzt hat, aber diesen Käfig trägst du überall mit hin. Und wenn du jemandem Schuld nachträgst, rate mal, wer dann die Last der Schuld trägt. Dieses Bild ist ganz stark. Ich trag dir Schuld. Halt, warte, ich habe Schuld, die ich dir nachtrag. Du trägst die Last. Also Vergebung ist ohne Alternative. Und bei diesem Käfig, wenn du denkst, da ist der andere drin, wenn du genau hinschaust, dann merkst du, dass du es bist, der eingesperrt ist, der in einem Käfig ist. Und wenn du vergibst, dann öffnest du sozusagen die Käfigtüre. Und John Eldridge sagt mal, wer vergibt, entlässt einen Gefangenen in die Freiheit. Und im Rückblick erkennt er, dass er selbst der Gefangene war. Genauso ist es. Also wenn du gemerkt hast, irgendwas ist faul, dann kann ich dir nur raten, diese Schritte, du musst jetzt nicht alle 7 im Kopf haben, aber grundsätzlich zu verstehen, Vergebung und neu zu denken, ist wirklich der Schlüssel. Und es geht leider nicht von heute auf morgen. Es wird ein Prozess sein, den am besten irgendjemand begleitet. Ich möchte euch zum Schluss einfach einen Vers mitgeben, der euch eine Motivation sein soll und eine Ermutigung. Und dann möchte ich noch für euch beten. Dieser Vers ist einer meiner absoluten Lieblingsverse in den Psalmen. Psalm 147, Vers 3. Gott heilt die zerbrochenen Herzen sind. Er verbindet ihre Wunden. Ist es nicht großartig? Du darfst zu ihm kommen mit deinen Wunden. Und Vergebung ist wirklich ein wesentlicher Schritt in die Freiheit. Und dann darfst du dir von Gott sagen lassen, wer du bist, wenn dein Vater da versagt hat. Darfst dir von Gott Identität in dein Leben reinsprechen lassen. Und das wird uns heute Abend beschäftigen. Jetzt möchte ich einfach noch beten und ihr könnt gern dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns vormachst, was es heißt, ein Vater zu sein. Danke für diese großartigen Worte, die du über deinen Sohn gesprochen hast, nicht nur bei der Taufe, auch am Berg der Verklärung. Und dass diese Worte ein paar Mal wiederholt werden in der Bibel. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und du siehst jetzt, wie es jedem geht nach diesem Vortrag, was jeder irgendwie für Gedanken hatte. Und ich bitte dich von Herzen, dass wenn da Menschen jetzt gemerkt haben, dass sie irgendwie Wunden in ihrem Herzen haben, dass sie damit zu dir kommen. Danke, dass du der Gott bist, der Wunden heilen kann, der Wunden verbinden kann, der zerbrochene Herzen heilen kann. Und ich bete, dass du das tust. Und dass du jedem irgendwie einen Menschen auch an die Seite stellst, der ihm helfen kann, diesen Prozess nicht allein zu gehen. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen und bete einfach, dass du dieses Wochenende gebrauchst, dass was richtig Gutes passiert. Amen. Entschuldigt, dass ich ein bisschen überzogen habe. Ich habe irgendwie die Zeit ganz vergessen.